Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Freudenberg. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren ermorden ihre Mitschülerin. Berlin. Ein 17-Jähriger sticht auf einen 16 Jahre alten Kontrahenten ein, bis der blutend zusammenbricht. Wunsdorf. Ein 15-Jähriger tötet einen 14-Jährigen. Mecklenburg-Vorpommern. Ein 14-Jähriger ersticht einen 6-Jährigen. Kleinstadt am Main. Ein 14-Jähriger erschießt einen Gleichaltrigen. Berlin. Vier Angreifer schlagen einen 24-Jährigen wortlos zu Boden. Der jüngste der Täter ist 13 Jahre alt.
Die Nachrichten über Jugendkriminalität reißen nicht ab. Gefühlt werden es immer mehr. Gefühlt werden die Täter immer jünger, die Gewalttaten immer brutaler. Nur ein Gefühl? Oder haben wir es wirklich mit einer neuen Dimension von Gewalt, einem neuen Ausmaß von Gewalt zu tun? Die Zahlen scheinen genau das zu belegen. Laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik werden Kinder und Jugendliche in Deutschland immer gewalttätiger. Die neuesten Zahlen 2023 liegen klar über dem Vor-Corona-Niveau, aber auch klar über dem Niveau von 2022. Es gibt immer mehr Gewalt und immer weniger Respekt unter Jugendlichen. Da sind sich die Polizeibehörden einig. Aber um welche Taten und Täter geht es hier eigentlich? Ist Corona an allem schuld? Oder die sozialen Medien? Und was ist zu tun?
Jugendliche und Gewalt. Das neue Normal? Was hinter den steigenden Zahlen der Kriminalstatistik steckt. Ein Feature von Jenny Roth.
Ein Mittwochmorgen im Klassenraum der 8C in Berlin-Lichtenberg. Auftakt zum Projekt Rechtskunde. Es geht um Gewalt und ihre Prävention. Ein Rollenspiel, auf 3 Tage verteilt. Mit einem Besuch der Polizei und der Jugendgerichtshilfe. Und zum Abschluss ein Prozess am Berliner Landgericht. Die Schüler sitzen auf Stühlen im Halbkreis. Vorn steht der Sozialpädagoge Oliver Klavitter vor einem Whiteboard, einen Edding in der Hand. Er leitet das Projekt der Stiftung SPI, die jedes Jahr hunderte solcher Rollenspiele an Berliner Schulen organisiert.
Also, jetzt nochmal vor die Frage. Steh auf, wenn du mitbekommen hast, wie jemand kontinuierlich, also immer wieder beleidigt wurde oder bedroht.
Zum Aufwärmen gibt es die Stehaufübung. Klavitter stellt Fragen zu verschiedenen Formen von Gewalt. Alle, die diese Art von Gewalt schon einmal erlebt haben, stehen auf. Für jeden stehenden Schüler macht Klavitter einen Strich auf das Papier.
Was fällt denn euch auf, wenn ihr jetzt diese Zahlen seht? Also es ist schon ganz schön erschreckend, die Zahlen. Also es scheint eine alltägliche Sache zu sein. Gibt's noch irgendwie andere?
Dabei ist das erstmal ganz normal. Rebellieren, Grenzen testen, das gehört zum Heranwachsen dazu. Vier von 5 Jugendlichen haben laut Studien schon mal eine Straftat begangen. Aber was dramatisch klingt, ist oft eher harmlos. Denn Straftaten, darunter fällt auch mal was kaputt machen, mal ein privates Grundstück betreten, mal was mitgehen lassen und sei es der Schokoriegel. Schwarzfahren, Wahlplakate runterreißen. Nicht jede Straftat ist gleich dramatisch.
Wenn jetzt einer auf dem Schulhof dem anderen die Brotdose wegreißt und sich mit angezeigt, dann geht es ja auch schon in die Kriminalstatistik mit ein.
Genau. Also wenn es angezeigt,
Genau.
Wird.
Also wenn ich jetzt derjenige, die in der Hand hat und ich entreiße ihm die, dann habe ich körperliche Gewalt angewendet. Da muss man den anderen nicht für schlagen oder verletzen. Allein das Entreißen reicht, um diesen Tatbestand des Raubes zu erfüllen.
Beate Ostertag von der Zentralstelle für Prävention des LKA Berlin, Abteilung Jugenddelinquenz.
Das wäre dann eine räuberische Erpressung, weil man mit einem Übel droht, ne, einer Gewalttat droht und den anderen dazu nötigt, etwas herauszugeben.
Aber das wird gleich gewertet, wie wenn ich jetzt mit einer Knarre vor jemandem stehe und sage, hier Geld oder Leben.
Also vom Tatbestand her ja, aber was das Strafmaß aufmacht, natürlich nicht.
Genau, bei der Kriminalstatistik wäre es im Prinzip das Gleiche.
Ja. Weil jede Anzeige in der Statistik landet, sind die Zahlen erst einmal nur begrenzt aussagekräftig. Und die wenigsten Kinder und Jugendlichen hätten öfter mit der Polizei zu tun, sagt Ostertag.
Über 70% der Jugendlichen werden nie polizeilich auffällig. Ja, die bringen mal zu Hause den Müll nicht raus oder kommen zu spät nach Hause, schwänzen vielleicht mal die Schule. Das ist total normales jugendliches Verhalten. Von diesen übrigen 30% sind immer noch die meisten, die nur 1 bis 3 Mal auffällig werden. Mit so Ladendiebstahl oder Körperverletzung, so einfache Dinge. Oder auch eine Beleidigung oder sowas.
In Berlin werden nur 3 bis 7% der Jugendlichen zu Intensivtätern. Bundesweit sind es 5 bis 8%. Diese wenigen begehen mehr als die Hälfte aller Taten und viele davon sind dabei gewalttätig. Vor allem aber, im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der tatverdächtigen Kinder, also unter 14 Jahren, um 12% auf rund 104.000 gestiegen. Die der Jugendlichen um 9,5% auf rund 207.000. Dabei waren sie schon 2023 stark gestiegen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau fallen die Unterschiede noch extremer aus. Der entscheidende Grund für diese Entwicklung, das zeigt sich in dieser Recherche, die Pandemie. Dazu kommen der Fachkräftemangel, die Situation von Geflüchteten und die Rolle der sozialen Medien. Gewalt, könnte man meinen, passiert im Schutz der Dunkelheit. Nachts in einer verlassenen U-Bahn oder in No-Go-Areas. Dabei ist der Haupttatort ein ganz anderer, sagt Ostertag vom LKA.
Es ist so die typische Zeit, so Mittagspause, Schulschluss, wo sich Aggressionen auch entladen. Gerade die Rohheitsdelikte, also Körperverletzungsdelikte, sind da erheblich angestiegen. Also abends oder am Wochenende, wo man denkt, boah, da ist mit Jugendlichen ganz viel los. Rot ist es bei uns wirklich Mittagszeit in der Woche. Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass alles, was mit Schule zusammenhängt, ansteigt.
Und das nicht nur in Berlin. 2022 registrierten zum Beispiel die Schulen allein in Nordrhein-Westfalen 5.400 Gewaltdelikte. Im Vergleich zu 2019 ein Anstieg um mehr als die Hälfte, während die Schülerzahl nur um etwa 1% wuchs. Ähnliche Entwicklungen gibt es in Baden-Württemberg, Sachsen, Bayern oder Brandenburg. In Berlin fährt die Polizei an jedem Unterrichtstag im Durchschnitt 5 Einsätze an Schulen. Wahr ist aber auch, im Vergleich zu den Nullerjahren ist die Kriminalität gesunken. In den letzten 20 Jahren hat sie sich statistisch fast halbiert. Jugendliche wachsen heute im Durchschnitt also gewaltfreier auf als vorherige Generationen. Und doch, die Kurve zeigt nach oben. Und diese Entwicklung konzentriert und spiegelt sich oft in den Schulen. Kinder reproduzieren, was ihnen vorgelebt wird. Wenn eine Gesellschaft generell von Aggression geprägt ist, ist es kein Wunder, dass auch Kinder öfter Grenzen überschreiten.
Wir sehen halt eine Zunahme der Fallzahlen, vor allen Dingen Gewalt gegen Lehrkräfte, verbaler Gewalt, aber halt auch einfach Mobbing und Gewalt unter SchülerInnen auf dem Schulhof. Ich und die meisten anderen SchülerInnen, wir merken das ja jeden Tag, dass die Gewalt steigt. Das geht los damit, dass man auf dem Schulhof stärker angefeindet wird. Also ob das jetzt diskriminierende Anfeindungen sind gegen homosexuelle Menschen aus dem queeren Bereich oder ob das einfach Kommentare sind, die man mitkriegt. Oder auch einfach, dass man merkt, oh, die Toilette wird ein bisschen öfter angesteckt als früher.
Paul Seidel war bis vor kurzem Sprecher des Berliner Landesschülerausschusses. Der 19-Jährige geht in die 12. Klasse der Fritz-Kasen-Schule in Neukölln. Bei ihm laufen viele Fäden zusammen. Und er kriegt viel davon mit, was an Berlins Schulen los ist.
Als ich in der Grund- und Mittelstufe war, da haben vielleicht SchülerInnen einen Feueralarm mal ausgelöst, weil es lustig ist und dann alle auf den Schulhof müssen und man dann keinen Unterricht hat. Aber mittlerweile wird nicht mehr der Feueralarm aus Spaß ausgelöst, sondern der Feueralarm wird ausgelöst, weil es eben brennt. Und früher gab es natürlich auch mal manchmal Keilereien auf dem Pausenhof, aber mittlerweile ist es eben so, dass ich persönlich das Gefühl habe und vor allen Dingen auch mitbekomme von den Sozialpädagogen in meiner Schule, dass das einfach nicht mehr tragbar ist. Und alle Leute, mit denen ich rede, erzählen mir, dass sie stark belastet davon sind, dass sie auf dem Schulhof angefeindet werden.
Im letzten Jahr sind extrem viele grobe Regelverstöße entstanden, die es bisher bei uns an der Schule überhaupt nicht gab. Vandalismus, das gab es bei uns so in dieser Form nicht. Und das ist ja auch ein aktiver Ausdruck von gegen etwas sein. Also es fängt dann an von Beschmierungen auf der Toilette mit ja, sexistischen, homophoben, antisemitischen Schmierereien, sowas, auch draußen an der Fassade.
Ute Schächtel steht in der Küche ihrer Altbauwohnung in Berlin-Prenzlauer Berg und kocht Tee. Sie ist Elternsprecherin an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule, in die auch ihre Kinder gehen. Laura, 15 Jahre alt, und Pablo, 12 Jahre.
Es war ständig irgendwas, das also extrem über die Grenzen gegangen wurde, was vielleicht auch normal ist in einem gewissen Rahmen, aber es war einfach auffällig, dass ich das durch alle Bildungsschichten, Altersgruppen gezogen hat.
Eine multikulturelle Toleranzschule in einem eher linksliberalen Stadtteil. Von einer Bubble könne aber keine Rede mehr sein, sagt Schächtel. Vandalismus, körperliche Gewalt, Diebstahl. All das habe es auch früher gegeben, aber nicht in dem Ausmaß.
Dass Bundesgrenzschutz in der Schule ist oder dass verdeckte Ermittler in der Schule sind, das gab es in den 8 Jahren vorher nicht. Und dass mein Sohn dann sagt, Mama, waren wieder irgendwie Zivilpolizei da, aber die sind sowas von auffällig, die sind einfach total anders gebaut als sonst die Lehrer bei uns in der Schule. Die eine total verzerrte...
Laura kommt nach Hause.
Na, also Schlafanzug gleich angezogen, willst du wieder ins Bett? Was ist los? Bist du krank?
Es ist 22:30 am Vormittag. Sie hat schulfrei. Ein Lehrer ist krank. Die Neuntklässlerin setzt sich direkt mit an den Tisch. Auch sie treibt das Thema um.
Okay, gut. Gut. Also Laura?
In dem letzten Jahr, würde ich jetzt mal sagen, war fast jeden zweiten Tag Polizei an unserer Schule. Also wir haben so immer Witze darüber gemacht, dass sie sich ja ein Büro einrichten könnten und so bei uns. Und du hast dann halt schon den Polizeiwagen vor der Tür gesehen mäßig?
Also ich würde sagen, so diese Gewaltbereitschaft oder so ist auf jeden Fall gestiegen. Also Konflikte entfachen sich viel, viel einfacher. Irgendwie, es müssen 2 Worte gewechselt sein, auf einmal gibt es Stress.
2344 Fälle von Körperverletzung gab es an Berlins Schulen im Jahr 2022. Das sind die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Denn Schulen haben große Scheu, solche Vorfälle der Polizei zu melden. Und in Medien gleich gar nicht. Ute Schächtel beobachtet, dass sich die Art verändert hat, wie geprügelt wird oder wo. Und es gäbe auch mehr Fälle sexueller Gewalt.
Und das ist natürlich hochsensibel, das überhaupt anzusprechen, weil ja, das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen aufeinandertreffen. Aber es sind zum Teil die Rollenbilder so unterschiedlich wahrgenommen oder dass eine gewisse Toleranz und Offenheit, was auch eine Freizügigkeit von mit Kleidung oder Verhalten angeht, dass das für Kinder aus bestimmten Kulturen eine totale Überforderung ist oder eine Provokation oder eine Einladung, da sich zu bedienen. Und das ist jetzt auch vermehrt aufgetreten. Ein Beispiel, dass jemand aus Afghanistan, also ein Junge in der Pubertät, dann ganz selbstverständlich in die Yoga-Klasse gesteckt wird und da dann aber nur mit Kapuze runtersitzt und nicht mitmachen möchte in der letzten Reihe, wenn vor ihm dann die Mädchen alle Down-Dog machen, andere Jungs dann aber so Mädchen vor der Toilette auffordern, ja, sich auszuziehen oder ihnen an die Wäsche zu gehen.
Gewalt und ihre Gründe. Erstens, soziale Medien.
In der 8C in Berlin-Lichtenberg hat Projektleiter Klavitter einen Film gestartet, der beispielhaft zeigen soll, was passieren kann, wenn jemand gemobbt und gedemütigt wird, andere dabei alles filmen und ins Netz stellen.
Darum geht es, um einen Cybermobbing-Fall, der uns darauf vorbereitet, was eigentlich in unserem Fall passiert. Okay? Das heißt, wir werden die Rolle von einem Geschädigten erleben, wir werden die Rolle von Tätern erleben. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr jetzt diesen Film schaut, darauf achtet, was die Leute drumherum, wie die sich verhalten. Wie verhalten sich die Mitschüler, die Eltern, die Lehrpersonen. Alles, was ihr beobachtet, will ich danach nochmal besprechen mit euch. Okay? Also achtet darauf, wie sich die unterschiedlichen Leute und Personen, die hier im Film vorkommen, verhalten.
Mobbing selbst ist nicht neu. Relativ neu ist, dass Jugendliche ihre Taten auf ihren Handys aufzeichnen und sie auf Snapchat oder Instagram hochladen, von wo sie auch mal in die Massenmedien gelangen. Die Statistik zeigt auch einen neuen Trend darin, dass Schüler kinderpornografische Video- und Bilddateien in Chatgruppen verbreiten.
Ja. Okay, also hier in dem Film kommen ganz, ganz viele Delikte zusammen, die wir auch noch später nach der Pause kennenlernen werden und die auch für euch wichtig sind, morgen und am Freitag. Zum Beispiel gibt es da Beleidigungen, Identitäten klauen, die Verletzung des persönlichen Rechtes am Bilde. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Strafdelikte. Wenn die alle zusammenkommen, spricht man von einem Cybermobbing-Delikt.
Das Netz kann ein Ort der Gewalt sein. Und vom Netz kann Gewalt ausgehen. Oft werden aus den Straftaten ganze Filme für die sozialen Medien, untermalt mit Musik. Möglichst viele Klicks und Likes. Darum geht es. Womöglich werden manche Taten überhaupt erst begangen, um sie zu filmen. Das beobachtet auch Ingo Siebert. Er hat das Thema seit 30 Jahren beruflich im Blick.
Ich leite die Geschäftsstelle der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Das ist ein Staatssekretärsgremium, wo 10 Staatssekretäre und die Bezirke zusammen darüber nachdenken, wie wir präventiv Strategien und Maßnahmen umsetzen können, um Gewalt zu verhindern, Gewalt zu minimieren. Und das sind eben alle Gewaltphänomene, die man sich so vorstellen kann. Das fängt an von Gewalt im häuslichen Umfeld, sexualisierte Gewalt, Gewalt in der Schule, im öffentlichen Raum. Hassgewalt ist ein großes Thema, aber auch eben Gewalt im Internet, in sozialen Medien. Also ich glaube schon, dass ich so einen Blick auf die Stadt habe und ihre unterschiedlichen Gewaltphänomene und Hoch- und Tiefzeiten, die es da gegeben hat.
Können Sie nochmal sagen, wenn Sie jetzt 10 Jahre zurückblicken, was hat sich verändert?
Wir müssen uns stärker mit Hassgewalt auseinandersetzen. Und damals gab es auch kein TikTok und kein Instagram und Ähnliches. Also wir müssen stärker auf das Netz gucken. Auf die Verbindung von Gewalt, die im Netz stattfindet und dann auch im öffentlichen Raum wieder. Also dieses Ereignis Silvesternacht hat ganz klar so eine Verbindung gehabt, dass über die sozialen Medien die Gewalt quasi reproduziert wird.
Die Ausschreitungen in der Silvesternacht 2022 in Berlin und anderen Städten haben gezeigt, welche Dynamik soziale Medien entfalten können. Man versammelt Leute in Chatgruppen und spornt sie an. Man fühlt sich zusammen stark, erfährt ein Gefühl der Anerkennung und Zugehörigkeit. Und wenn es dafür Gewalt braucht, dann scheut man auch vor ihr nicht zurück.
Frust ist das eine. Das andere ist natürlich die Lust, auch an einem Ereignis teilzuhaben. Ja, das ist ja auch über Social Media sehr stark verarbeitet worden, dass das gefilmt wird und dass dann sozusagen noch neue Leute dazukommen und dass man dann sozusagen so ein Gruppenereignis hat, dass das auch medial verarbeitet werden kann und man Teil einer gewalttätigen Gruppe sein kann und damit auch was Bestimmtes ausdrücken möchte.
Wie wichtig Gruppen sind und wie sie Gewalt triggern können, beobachtet auch die Neuntklässlerin Laura.
Also es gibt dir auf jeden Fall viel mehr Selbstvertrauen, wenn du halt eine Gruppe von Leuten hinter dir hast, wo du halt weißt, du kannst auf die zählen, egal was. Es wird immer so gesagt, ja, hast du Rücken? Und dein Rücken sind halt so die Leute, die teilweise älter sind oder krasser als du, die kämpfen können oder Connections haben oder sowas. Es ist richtig, richtig wichtig geworden.
Vieles von dem, was jetzt passiert, hat es vorher, nämlich vor Corona, nicht gegeben. Das sagt Laura, das sagt Paul, das sagt Ute Schächtel und das sagt auch die Statistik.
Gewalt und ihre Gründe. Zweitens, Corona.
Covid-19. Nach Deutschland gekommen im Januar 2020. Und geblieben. Denn auch wenn Begriffe wie Inzidenzen oder Quarantäne fast wieder Fremdwörter geworden sind, die Pandemie hat in unserer Gesellschaft nachhaltig etwas verschoben. Da sind sich alle einig. Jugendliche, Eltern, Experten. Ex-Landesschülervertreter Paul Seidel.
Es gibt so eine Art Nachholeffekt. Ich habe das Gefühl, es wird besonders gerne auf Minderheiten eingetreten und auch einfach auf Menschen, die anders sind und einfach nicht ins Weltbild von den Leuten passen, die eine große Freundesgruppe in der Schule abbilden. Und der sensible Umgang damit ist zumindest nach meinem Gefühl in der Corona-Pandemie ein bisschen verloren gegangen. Also der ist vielleicht anders und das mögen wir vielleicht nicht. Das gab es immer schon. Es gab auch immer schon Diskriminierung an der Schule. Aber das erreicht jetzt gerade ganz neue Dimensionen.
Aus meiner Perspektive sieht es aus, als wäre es zeitversetzt ein Jahr später, so als die Räume wieder offen gingen, als die Eltern irgendwie wieder in normalen Zusammenhängen, dass dann die Welle kam, wo die kollektiv freigedreht haben.
Die Corona-Maßnahmen wurden weniger, aber die Jugendgewalt mehr. Bundesweit ist die Zahl tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher im Jahr 2023 im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Corona, deutlich gestiegen. Bei Jugendlichen um 17%, bei Kindern sogar um 43%. Corona war ein Gamechanger, im negativen Sinn, findet auch Theresia Höhing, Professorin für Kinder- und Jugendrecht an der Uni Kassel, wo sie sich vor allem mit Jugendstrafrecht und Kinderschutz beschäftigt.
Mit 14, 15 die ersten Formen von Weggehen, Alkohol, was man so macht, in kleinen, noch behüteten Formen, wenn man da nicht klein angefangen hat, sondern stürzt gleich rein, die hormonelle Situation ist eine andere, der Druck ist ein anderer. Denen fehlt 2 Jahre Übung auf der Straße sein. Also in Zeiten, in denen die sich ganz, ganz stark entwickeln, haben sie ganz viele Entwicklungsräume nicht gehabt. Und das holen die jetzt auf Turbo nach. Und deswegen müssen wir auf Turbo die dabei begleiten und werden aushalten müssen, dass da manche Entwicklung in viel zu konzentrierter und übersteigerter Weise auch stattfindet.
Gewalt und ihre Gründe. Drittens, der Fachkräftemangel und soziale Verhältnisse.
Etwa 14.500 Lehrkräfte fehlen bundesweit. Dazu kommen Fehlstunden, Krankheiten und Vertretungen. Eine ungute Mischung. Es gibt also weniger Personal. Und nicht nur größere Klassen, sondern gerade nach Corona noch mehr Kinder, die besondere Unterstützung bräuchten.
Wenn Sie als Lehrkraft in der Klasse mit 28 bis 32 SchülerInnen sitzen, dann können Sie nicht auf einzelne Beleidigungen, einzelne Gewaltfälle, vielleicht sogar Mobbingfälle in der Klasse adäquat reagieren. Wenn es dann in der Schule mit 1200 SchülerInnen von mir aus nur 2 SozialarbeiterInnen gibt, können sie die auch nicht rufen, weil diese sind genauso überfordert wie sie.
Wir hatten heulende Lehrer vor uns, die uns angefleht haben, uns im nächsten Schuljahr bitte gut zu benehmen, weil sie das ja sonst nicht mehr könnten. Und es wurden fast wöchentlich irgendwelche Klassenkonferenzen und Schulkonferenzen gehalten. Und es gab Bestrafungen und Leute wurden suspendiert.
Wenn aber das Personal fehlt, wenn es zu wenige Fachkräfte gibt, die in Konflikten eingreifen oder sich um Kinder kümmern können, die sich im System nicht zurechtfinden, dann entstehen ganz eigene und fatale Dynamiken, sagt die Kinder- und Jugendrechtlerin Theresia Höhing.
Das Riesenproblem, dass die sich schwer tun, sich ja nach und nach aus allen Kontexten rausbuxieren. Dann fliegen sie im Fußballverein raus, weil sie sich schlecht benehmen. Und ich verstehe das, ne, dass ein überlastetes System Schule sagt, ey, sorry, wir müssen hier irgendwie klarkommen. Wir haben einen Lehrer für eine Klasse, aber ausschließen von der Schule und dann genau nichts machen, zu denken, dann wird er das bestimmt ganz schlimm finden und sagen, okay, ich bin brav, damit ich wieder kommen darf. Das ist ein völlig naives Bild. Das heißt, gerade an denen, die lästig sind und sich überall rauskatapultieren, müsste man ganz dringend dranbleiben. Aber das ist richtig, richtig aufwendig. Ne? Die sind ja nicht lieb und nett. Und wenn ich natürlich die Kids, die Schwierigkeiten haben und Schwierigkeiten machen, die in der Schule auffallen und die Schule reagiert damit, die von der Schule auszuschließen. Na, wer trifft sich denn dann auf der Straße?
Oder sie sind schon auf der Straße. Zum Beispiel in Brennpunktstadtteilen, in anonymen Hochhaussiedlungen. Oft sind es Jugendliche mit Migrationshintergrund oder sie kommen aus prekären Verhältnissen, leben in kleinen Wohnungen mit großen Familien. Wenig Platz, aber viel Streit. Also suchen sie draußen nach Anschluss und Bindung und lernen unter Umständen Gewalt. Ein Thema auch für Ingo Siebert und seine Präventionskollegen.
Enge Räume führt dazu, dass dann häusliche Gewalt vielleicht eher es gibt Kinder und Jugendliche, für die ist die Kita, die Schule der einzig sichere Raum, dass Jugendgewalt besonders da virulent ist, wo Quartiere wenig Ressourcen zur Verfügung haben. Und drittens, finde ich, müssen wir uns noch stärker damit auseinandersetzen, dass Gewalt auch von Jugendlichen ausgeübt wird, die selber Gewalterfahrungen machen.
Gewalt und ihre Gründe. Viertens, multiple Krisen.
Wir haben ja unsere letzte Präventionstag zum Thema Krise gemacht. Und Corona ist ja nicht die einzige Krise, die uns hier belastet. Also meine Vermutung ist schon, dass wir jetzt nicht sofort mit einer Abnahme von Gewalt rechnen können, sondern dass Gewalt in Krisensituationen immer eine wichtige Rolle spielt.
Und davon gibt es genug. Den Ukraine-Krieg, die Inflation, den Israel-Palästina-Konflikt, den Klimawandel. Immer mehr Geflüchtete. Geflüchtete, die womöglich traumatisiert sind oder Gewalterfahrungen mitbringen, die in beengten Verhältnissen in Massenunterkünften leben, nicht angemessen betreut werden und Monate auf ihre offizielle Anerkennung warten, ohne die sie nicht mal eine Schule besuchen dürfen. Der perfekte Nährboden für Gewalt. Tatsächlich hat der Anteil von nichtdeutschen Tatverdächtigen laut Statistik überproportional zugenommen. Ausländer sind, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, etwa doppelt so häufig tatverdächtig wie Nicht-Ausländer. Die Gründe dafür liegen oft auch in der sozialen Situation. AusländerInnen haben im Schnitt einen niedrigen sozialen Status und ein niedrigeres Bildungsniveau. Deutsche mit ähnlichen Merkmalen sind ähnlich kriminell. Die multiplen Krisen bilden sich besonders deutlich am System Schule ab, sagt Elternsprecherin Ute Schächtel. Ihre Schule legt großen Wert auf Toleranz und Diversität, wie sie selbst. Aber als vor 2 Jahren im Zuge des Ukraine-Kriegs Willkommensklassen geschaffen wurden, war Schächtel skeptisch.
Ich habe nur die Frage gestellt in der Gesamtelternvertretung, schaffen wir das, ne? Also schafft unser System das nachhaltig, also nach hinten raus, zu halten? Und das ist natürlich total unpopulär, sowas zu fragen. Aber es zeigt sich 2 Jahre danach, miserable Integration, die entwickeln sich nicht gut. Also das gesamte Lernumfeld ist extrem belastet. Alles, was über den Ukraine-Krieg mitgekommen ist an Kindern, die ohne die Sprache zu kennen in den normalen Klassen sitzen. Und da gibt es halt, wenn verbale Kommunikation nicht funktioniert, die Konflikte werden dann anders gelöst.
Vergleichbare Probleme gab es auch schon vor der Pandemie. Aber Jugendrechtlerin Theresia Höhing beobachtet, dass viele Menschen wegen Corona und der Folgen des Ukraine-Krieges in Existenzängste geraten.
Wir haben eine Gesellschaft verunsicherter Erwachsener, die das, wofür sie eigentlich da sind, nämlich Zuversicht verströmen, Grenzen setzen, aber eben auch Dasein unterstützen und so weiter, die das aus völlig nachvollziehbaren Gründen zum Teil selber nur schwer leisten können.
Gewalt und ihre Gründe. Fünftens. Männerbild im Wandel.
Fast alle Intensivtäter in Deutschland sind männlich. Das hat ebenso biologische wie soziale Ursachen, meinen Experten. Mädchen wendeten Aggressionen eher gegen den eigenen Körper, mit Selbstverletzungen etwa oder Essstörungen. Jungs verarbeiteten hingegen externalisierend, mit Unruhe, Schreien, Gewalt. Wobei seit Corona auch ein neues Männerbild eine Rolle spiele, beobachtet Theresia Höhing.
Die einen inszenieren sich als ganz soft und verständnisvoll und sonst wie. Aber natürlich gibt es Männlichkeitskonzepte, von denen man sich sehr wundert, dass sie 2023 noch salonfähig sind. Bestimmte Kreise von Eltern sind damit wundervoll zu schocken. Aber diese Frage Männlichkeitskonzepte spielt eine große Rolle im Themenfeld Jugendkriminalität. Ich glaube, dass das Thema Stärke, es ist halt, viele Äußerungen hatten keinen Raum und brechen sich jetzt Bahn. Und in bestimmten Altersgruppen, die konnten kleine Formen davon nicht mal testen. Also wer in Corona eben wenig Gelegenheit hatte, das auszuprobieren, wer in Corona aber auch vielleicht seine Chancen verschlechtert hat auf soziale Teilhabe, auf Erfolg, auf Anerkennung in anderen Bereichen, hat natürlich an der Stelle eine gute Möglichkeit für billigen Applaus erstmal. Und bei den Männlichkeitskonzepten sind da halt Identifikationsmöglichkeiten und Bilder im Angebot, die sozial sehr schlecht verträglich sind und mit denen die sich auch sehr selber gefährden, muss man ganz klar sagen. Die Täter und Opfer, das sind dieselben Leute.
Auch das spiegelt sich in der aktuellen Kriminalstatistik. Nichtdeutsche sind nicht nur als Tatverdächtige überrepräsentiert, sondern auch als Opfer. Anders als das Klischeebild, das eine rechtsextreme Politik gern bedient.
Alle mal aufstehen, bitte. Hört gut zu, ich verkünde jetzt im Namen des Volkes folgendes Urteil.
Landgericht Berlin, an einem Freitagmorgen, Tag 3 des Cybermobbing-Projekts.
Tatmehrheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Tatmehrheit mit Nötigung.
Ein schmuckloser, quadratischer Raum in einem kastenförmigen Bau aus den 50er Jahren. Ein paar Holzstühle für das Publikum. Vorn sitzen an kleinen Tischen die Haupttäterin, die Nebentäter, die Geschädigte. Vor ihnen erheben sich jetzt Richter und Staatsanwalt. Nach 3 Stunden geht die Verhandlung zu Ende.
Gegen sie wird deswegen eine Jugendstrafe von 10 Monaten verhängt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Sie wird darüber hinaus angewiesen, durch Vermittlung der Jugendgerichtshilfe an einem Antiaggressionskurs teilzunehmen.
Der Richter und der Staatsanwalt in ihren schwarzen Roben sind echt. Nur die Zuschauer und die Angeklagten sind die Schüler aus Berlin-Lichtenberg.
Ich war Haupttäterin und ich fand es eine sehr interessante Erfahrung, was alles passieren könnte, nur weil man jemanden beleidigt oder auch sehr doll wehtut. Ich habe die Hanna, ich habe sie immer wieder geschlagen, bis sie zu Boden fiel. Dann habe ich sie beleidigt als Mülleimer und Hässlichkeit.
Also ich fand es irgendwie aufregend, weil ich war ja das Opfer sozusagen. Und ich musste mir halt auch meinen Text so relativ merken, die Geschichte, was so passiert ist. Aber ich habe es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, ich denke schon, dass das jetzt bei Leuten, dass sie so nicht immer jetzt Fotos von fremden Leuten machen, das irgendwie hochstellen oder cybermobben.
Die Übung hat Eindruck hinterlassen. Außer diesem Schulprojekt bietet die Stiftung SPI auch sogenannte Diversionen. Jugendliche und junge Erwachsene bis 21, die straffällig werden, kommen nicht vor Gericht, wenn sie Verantwortung übernehmen und den Schaden wiedergutmachen. Das Motto: Erziehung vor Strafe. Zusammen mit Sozialarbeitern überlegen sie, ob eine Entschuldigung beim Opfer angebracht wäre oder einige Stunden Sozialarbeit. Dazu hilft die Stiftung bei der Suche nach einem Therapieplatz oder berät in sozialen Fragen. Die Vorteile? Diversion kostet weniger Geld als Gerichtsverfahren. Die Täter werden weniger belastet, Opfer entschädigt. Und die Rückfallquote ist kleiner als bei Jugendlichen, die verurteilt werden. Solche Beispiele zeigen, dass Prävention da stark ist, wo Kinder und Jugendliche eingebunden sind – sagt Ingo Siebert von der Berliner Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Deshalb gehen die bezirklichen Präventionsräte mit ihren Maßnahmen immer wieder direkt in sozial benachteiligte Quartiere. Finanziert von der Landeskommission.
Die Kinder- und Jugendtheater, jedes zweite Stück, behandelt irgendeine Form von Gewalt oder Diskriminierung, Mobbing. Weil es genau darum geht, eine Kultur der Anerkennung eben zu installieren, die eben ohne Gewalt auskommt. Wir haben jetzt Zahlen, dass zum Beispiel die Hälfte der Kinder und Jugendlichen noch nie im Theater waren. Ja, so eine bundesweite Zahl. Und wir glauben eben, wenn wir diese Zahlen wieder erhöhen, dass wir dann auch eine Resilienz schaffen, weil da eben auch eine bestimmte Sozialisation, eine Auseinandersetzung mit den Themen, die Kinder und Jugendliche betreffen, stattfindet. Und deswegen versuchen wir da zum Beispiel wieder so einen Strang aufzubauen mit kulturellen Maßnahmen, denn auch die Kinder zu erreichen, die eben noch nicht erreicht worden sind.
In Berlin-Neukölln war ein Pilotprojekt so erfolgreich, dass es jetzt auf die ganze Stadt ausgeweitet werden soll. Die Arbeitsgruppe Jugenddelinquenz des Jugendamts arbeitet eng mit jungen Intensiv- und Mehrfachtätern zusammen. Dabei bindet sie alle Stellen mit ein, mit denen die Jugendlichen zu tun haben. Schulen, Polizei, Jugendberufshilfe, Ausländerbehörde oder Justiz. Am Ende sollen die Kids eine neue schulische, soziale oder berufliche Perspektive haben. Und neuerdings hat man auch den Städtebau im Blick. Beim letzten Berliner Gipfel gegen Jugendgewalt wurde zum Beispiel beschlossen, mehr Stadtteilzentren mit Angeboten für Kinder und Jugendliche aufzubauen, Unterführungen nach oben zu verlegen oder dunkle Ecken mit Sportplätzen umzufunktionieren. Die Gewalt unter Jugendlichen hat zugenommen, ja. Doch richtig ist auch, dass die Gesellschaft auch sensibler geworden ist, dass man Gewalt auf verschiedenen Ebenen mehr thematisiert, eine Art Verschiebung vom Dunkel ins Hellfeld. Das schlage sich letztlich auch in den Zahlen nieder, sagt die Jugendrechtlerin Theresia Höhing.
Wenn man anfängt, Dinge statistisch zu erheben, dann ist es immer so, dass es so aussieht, als würde es viel mehr, eben weil die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist. Das war ganz klar zu beobachten bei den Anstiegsdiskussionen, die wir in den 80er Jahren hatten, dass mehr Diskussion über Gewalt dazu geführt hat, dass mehr sichtbar geworden ist, mehr angezeigt worden ist, mehr darüber debattiert worden ist und dass diese Debatte dann aber wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen hat, gesellschaftliche Positionen und Tabuisierungen wieder zu schärfen und zu sagen, nee, das wollen wir nicht haben, dem müssen wir uns widmen. Zusammen mit der sinkenden elterlichen Gewalt hat auch die Tabuisierung von Gewalt dazu beigetragen, dass es eben keine salonfähige Form der Auseinandersetzung ist.
Es ist also viel in Bewegung. Das Thema Jugendgewalt ist weit mehr als früher im Bewusstsein der Gesellschaft und auch der Politik. Und damit auch die Erkenntnis, dass mehr dagegen getan werden muss. Das könnte ein Anfang sein, um den Trend der steigenden Gewalt wieder umzukehren.
Jugendliche und Gewalt, das neue Normal? Was hinter den steigenden Zahlen der Kriminalstatistik steckt? Das war ein Feature von Jenny Roth. Regie Roman Ruthardt. Technik Jan Fraune. Redaktion Carsten Bodke. Es sprachen Johanna Maria Zehntner und Thorsten Föste. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.